Am 7. April 2023 endeten offiziell die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung. Klar, damit war Corona nicht vorbei, aber aus der Pandemie ist eine in weiten Teilen beherrschbare Erkrankung geworden, die wir allerdings noch nicht in all ihren Facetten und Folgeerscheinungen verstanden haben. Post- oder Long-Covid sind solche Folgeerscheinungen. Dabei handelt es sich nicht um ein spezifisches Symptom, sondern vielmehr um einen Komplex mit ganz variablen Symptomen. In dieser Folge Atemweg, zu der ich Sie aufs Herzlichste begrüße, wollen wir versuchen, dieses manchmal diffus erscheinende Bild etwas konkreter zu machen. Ich freue mich als Gäste Doktorin Sabine Lampert, in Erlangen niedergelassene Pneumologin, und Professor Rembert Kutschulla, Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie an der Schönklinik Berchtesgaden, und an der Universität Marburg hält er die Professur für pneumologische Rehabilitation, begrüßen zu dürfen. Erstmal hallo Sie beide, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Atemweg.
Fangen wir mal ganz vorne an. Es ist ein komplexes Thema und wir werden das mal versuchen, heute so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zum Einstieg, welche Rolle spielen Post-Covid oder Long-Covid in Ihren unterschiedlichen Realitäten, also einerseits in der Niederlassung, andererseits in der Rehabilitationsklinik? Doktorin Lampert, fangen wir doch mit der Niederlassung mal an.
Also in den ersten beiden Jahren haben sich hier natürlich sehr viele Patienten bei mir vorgestellt, direkt nach der Covid-Erkrankung mit Atembeschwerden. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Heute kommen die Leute eigentlich nur noch gezielt zur Lungenfunktionsdiagnostik oder anderen Untersuchungen, die sie brauchen, um sich dann anschließend in der Post-Covid-Ambulanz vorzustellen. Da werden ja viele Untersuchungen im Vorfeld schon gefordert, damit die Kollegen das besser beurteilen können.
Und wie sieht's aus in Berchtesgaden, Herr Professor Kutschulla?
Wir haben zu Beginn direkt auch eine Post-Covid-Ambulanz beantragt. Die ist zwischenzeitlich tatsächlich aus den Fugen geraten, weil es unglaublich viele Anmeldungen gab und wir die ganze Nachfrage eigentlich gar nicht in Summe bedienen konnten. Die Anfragen haben natürlich nicht nur im pneumologischen Bereich stattgefunden, sondern da sind, wie initial schon erwähnt, Patienten gewesen mit diffusen, mit vielen Symptomen, denen wir auch an vielen Stellen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich nicht gerecht werden konnten, weil wenn dort Patienten mit mehr als 5, 6 Symptomen kommen, dann braucht man einfach viel Interdisziplinarität, die auch nicht an Anstellen gegeben ist, um diesen Patienten tatsächlich dann auch einen Weg weisen zu können, diagnostisch und dann irgendwann möglicherweise auch therapeutisch. Vom stationären Teil ist es so, dass wir nach wie vor Patienten mit Long-Post-Covid-Problemen hier haben. Mhm. Heißt konkret sind sicherlich nach wie vor 20 bis 25 Patienten immer im Haus, die eben an dieser Problematik leiden. Und was eben auch weiterläuft, sind die Studien. Das heißt, der wissenschaftliche Part kümmert sich eben mit ganz spezifischen Fragestellungen im Bereich der Diagnostik, im Bereich der Therapie, da eben um diese Patienten noch. Ja.
Jetzt haben Sie schon was gesagt, am Anfang quasi die Überforderung, weil es einfach so eine große Menge von Menschen gab und dieses diffuse Beschwerdebild. Sie haben gesagt, also mannigfaltige Symptome. Ist das denn immer so zwangsläufig, dass wenn ich Long-Covid, Post-Covid habe, dass das so ein Sammelsurium, so ein Symptomkomplex ist? Oder kann sich das auch anders präsentieren?
Also ist es so, dass tatsächlich sich die Erkrankung über die letzten Jahre verändert hat, ganz klar verändert hat. Das heißt, es sind viele Dinge passiert, die Einfluss auf die Erkrankung hatten. Sie haben einen dieser Punkte schon genannt. Das heißt, wir haben den entsprechenden Lockdown gehabt, der was mit den Leuten auch gemacht hat, der an vielen Stellen natürlich auch dafür gesorgt hat, dass dieses Spreading, dieses Weiterverbreiten geringer gewesen ist. Wir haben Therapien bekommen, wir haben Impfungen bekommen und auch das Virus hat sich verändert. Und wir haben gelernt, dass es eben eine Interaktion zwischen der Erkrankung und auch den Grunderkrankungen geben kann. Das heißt, auch die Verschlechterung oder wie wir Medizinerdeutsch sagen, die Exazerbation von Grunderkrankungen sind eben laut Leitlinie als Long-Post-Covid eben auch subsumiert worden. Das heißt, wir müssen meines Erachtens viel, viel genauer schauen. Wir müssen viel, viel genauer beschreiben, um dann eben auch den Symptomen unserer Patienten gerecht zu werden. Und da gibt es viele Dinge, die wir gelernt haben. Ob das nun tatsächlich die zugrunde liegende F-Erkrankung ist, also Angst, Depression, Persönlichkeitsstörung, die exazerbieren kann aufgrund von Covid. Es gibt Hinweise, dass es zu einem Zytokinstorm kommt, der eben auch eine Depression auf ein schlechteres Niveau heben kann. Ob das unsere Atemwegserkrankungen sind, die durch respiratorische Viren exazerbieren können. Also das sind viele Dinge, die dann eben auch unter dem Begriff Long-Covid zusammengefasst werden, wo wir meines Erachtens viel genauer sein müssen, wo wir meines Erachtens extrem viel besser clustern müssen. Also wir müssen Gruppen bilden, um dann eben auch in Diagnostik und Therapie weiterzukommen und auch diese Patienten eigentlich an die richtigen Anlaufadressen zu bekommen.
Frau Lappert, wir haben jetzt gerade gehört, das ist ja das, worüber wir heute auch sprechen wollen, dass wir genauer hinschauen müssen, dass wir lernen müssen, was ist eigentlich was, ein differenzierteres Bild zu bekommen. Wie erleben Sie das? Sie haben ja eingangs gesagt, welche Präsenz das in Ihrer Praxis hat. Jetzt haben wir diese diffusen Symptomkomplexe. Wir haben Grunderkrankungen, die schlimmer werden können. Bei Ihnen in der Praxis kann das ein Asthma, eine COPD sein. Welche Symptombilder ganz konkret bringen denn Betroffene mit, die dann im Kontext Post-Covid, Long-Covid genannt werden müssen, bringen die mit in ihre Praxis?
Ich habe eine pneumologische Praxis und zu mir kommen Patienten eigentlich immer mit Husten und oder Atemnot. Und da unterscheiden sie sich erstmal gar nicht so sehr von den Patienten, Menschen, die Post-Covid hatten. Aber Atemnot ist ein Symptom, ein Gefühl mit einer unendlich großen Bandbreite an Ursachen. Und entsprechend gilt es natürlich da, alle möglichen Möglichkeiten, woher diese Atemnot kommt, zu untersuchen, was die Ursachen davon sind und was da dahinter stecken kann. Und bei den Post-Covid-Patienten sieht man halt häufig eine Atemnot, die für die Menschen vor allem in Ruhe auch zu spüren ist oder sobald sie sich leicht belasten. Manchmal steckt dahinter einfach eine Atemmuskelschwäche, also ganzen Untersuchungen, Lungenfunktionstest, Bildgebung ist alles unauffällig, auch Leistungstests sind unauffällig. Aber es ist zu vermuten, dass es so muskuläre Verspannungen sind oder eben eine Atemmuskelschwäche ist, die diese typische Atemnot auch auslöst. Kann man manchmal ganz gut mit so einfachen Atemübungen auch angehen.
Ist ja ganz spannend, weil nimmt ja dann wahrscheinlich auch ganz viel Angst und Befürchtung, wenn man dann genau hingeschaut hat und sagen kann, das kann oder ist die Ursache und ich kann mit einer Atemphysiotherapie dann hier eine Abhilfe leisten. Also haben Sie das auch schon erlebt, dass dann PatientInnen beruhigter sind, weil Post-Long-Covid sind ja auch Schlagworte, die emotional sehr behaftet sind.
Genau, also das Erste ist, glaube ich, wichtig, dass man alle anderen Ursachen ausschließen kann, also dass es eben kein Asthma ist, dass es keine COPD ist, eine Lungenfibrose etc., dass man dann das ganze Krankheitsbild auch erläutert, also was diese Atemmuskulatur bedeutet und was da dahinter stecken kann, weil eben Atemnot per se ja auch immer Angst auslöst. Und wenn ich Angst habe, weil ich schlecht Luft kriege, kriege ich natürlich umso schlechter wieder Luft. Und dann bin ich in einem Kreislauf drin und der ist natürlich nicht gut, ja, und verstärkt sich gegenseitig.
Und ich glaube, das müssen wir gar nicht weiter ausführen. Das ist für jeden, der zuhört, klar und nachvollziehbar. Jetzt haben Sie gesagt, wir müssen genau hinschauen, wir müssen ausschließen. Herr Professor Kutschula, Sie haben es eben auch schon angedeutet. Wir müssen besser werden in der Einteilung, in dessen, was wir da eigentlich benennen. Und Sie sind ja natürlich nicht nur ganz zufällig zu Gast hier bei uns bei Atemweg, weil Sie sind neben Ihrer Tätigkeit in der Klinik und in der Lehre auch für die Koordination und die Erstellung der Leitlinien zu Long-Covid verantwortlich für die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie. Holen Sie uns doch mal ab. Sie haben eben ja schon so eingangs ein paar Andeutungen gemacht. Wo stehen wir denn heute in puncto Forschung, wenn wir über Ursachen, über Hintergründe von Post-Long-Covid sprechen wollen? Kann man das mittlerweile, und das haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, ableiten in konkretere Diagnosen, dass es nicht immer nur dieser ja aufgeladene Begriff ist?
Viele Fragen und ich versuche, die nach und nach abzuarbeiten. Zum einen, wo stehen wir? Wir haben die Leitlinie, die S1-Leitlinie abgedatet. Das ist eine Konsensusentscheidung gewesen, weil geplant ist natürlich, sie schon auf ein höheres Evidenzniveau zu bringen. Das heißt, wenn ich hier nochmal zwei Sätze zu sagen darf, dann ist es so, dass wir hier ein S1-Niveau haben. Das sind einfach nur Empfehlungen. Diese Empfehlungen sind durch Spezialisten zustande gekommen, die sich mit der Materie in den einzelnen Fachbereichen beschäftigen. Und da hat sich natürlich eben auch in den letzten 4 Jahren einiges geändert. Die erste Leitlinie ist sozusagen mit heißer Nadel gestrickt worden. Die ist aber sehr breit angelegt gewesen. Wir haben versucht, sehr viele Fachgebiete dort mit einzubinden, weil wir sehr früh bemerkt haben, dass das eben sich auch sehr breit nach der Akutinfektion in vielen Organsystemen mit Problemen eben widerspiegeln kann. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, dann eben all die entsprechenden Kollegen aus den einzelnen Fachbereichen zu bündeln, gerade wenn die Evidenz fehlt und man am Ende doch zu einer, sage ich mal, möglichst konkreten, klinisch auch praktikablen Empfehlung kommen soll. Das heißt, man muss hier an vielen Stellen sehr stark differenzieren zwischen universitären ersten Ideen und dem, was in der Praxis auch wirklich überhaupt leistbar ist. Und natürlich ist der Wunsch immer groß, möglichst viel zu machen, aber es muss am Ende des Tages leistbar sein, es muss am Ende des Tages auch bezahlbar bleiben. Das Problem ist natürlich, dass viele dieser ersten Ideen nicht gut mit Evidenz unterfüttert gewesen sind. Insofern ist dieses S1-Niveau aktuell geblieben. Mhm. Die Leitlinie ist noch gültig bis nächstes Jahr in den Mai und es ist sehr frühzeitig, zumindest von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, kurz DGP, beschlossen worden, die Leitlinie auf ein höheres Niveau, ein S2K-Niveau zu bringen. Das heißt, hier werden dann abgestimmte Empfehlungen in die Leitlinie reingeschrieben. Heißt an vielen Stellen, dass wir trotzdem noch nicht auf dem Evidenzniveau der randomisierten, kontrollierten Studien sind, weil es sie zum Teil nicht gibt, weil die zum Teil noch laufen und weil zum Teil die Ideen zur Pathophysiologie aktuell erst erkannt werden, zu Papier oder letztendlich elektronisch zusammengefasst werden. Und das ist eigentlich ja der optimale Weg. Wir verstehen, was dort im Körper passiert und wir versuchen das, wie auch immer, zu antagonisieren, wenn es eben einen negativen Effekt hat. Das ist an vielen Stellen tatsächlich das Problem, dass wir die Pathophysiologie von Long-Post-Covid an vielen Stellen noch nicht gut erfasst haben. Es gibt eine ganze Reihe von Ideen, virale Persistenz, Immundysregulation, mitochondriale Dysfunktion, Komplementdysregulation, endotheliale Entzündung oder auch Veränderungen im Mikrobiom. Aber nehmen wir das Mikrobiom zum Beispiel raus. Was können wir tatsächlich machen, um unser Mikrobiom wieder auf den Zustand vorzubringen? Vor allem wissen wir in vielen Fällen ja gar nicht, wie es vorher ausgesehen hat, weil wir erst im Nachhinein jetzt sehen, was sich verändert hat oder dass sich was verändert hat. Also es sind viele, viele Fragen da. Es gibt an vielen Stellen leider noch fehlende Antworten. Um es eben kurz nochmal zusammenzufassen, S2K ist geplant. Heute hat nochmal ein Telefonat mit der DGP stattgefunden. Also es soll jetzt letztendlich weiter beschleunigt werden. Die DGP hatte es aufgrund von Abstimmungsproblemen jetzt erst nochmal ein Stück weit zurückgestellt. Aber der Wunsch ist, dass ein Kick-off-Meeting im Oktober stattfindet, wo man all die Leute nochmal an den Tisch bekommt, dass man all die Leute dazu auffordert, sehr kurz, sehr knapp Diagnostik und Therapie auf dem Boden der aktuellen, nach Möglichkeit Evidenz, dann eben auch zusammenzufassen, um dann allgemeingültig kurze Anleitung zu kurzen, prägnanten Fragen im Sinne dieses PICO-Systems auf den Weg zu bringen, um wirklich praktisch, möglichst praktisch, klinisch relevant zu bleiben.
Ich muss schon sagen, wir haben, glaube ich, alle als Zuhörende jetzt mal auch einen Einblick erhalten, wie so eine Leitlinienkonferenz abläuft und wie emotional das Ganze auch sein kann. Und ich glaube auch raushören zu können oder rausgehört zu haben, dass da man schon in den Diskurs geht. Sie haben es beschrieben, es ist deshalb natürlich auch schwierig, weil vieles noch unklar ist. Wenn wir auf die Zelle schauen, bis hin zum Mikrobiom, dann sind das an sich ja schon alles wahnsinnig komplexe Fragestellungen. Deshalb jetzt noch eine Frage zu der Bedeutung von diesen Leitlinien. Sie haben es schon skizziert. Das Thema ist insgesamt wahnsinnig emotional aufgeladen, gerade in der Gesellschaft. Wenn ich auf sozialen Netzwerken schaue, dann sind da immer wieder Betroffene, die sagen, ich werde nicht ernst genommen von den Behandelnden. Auch in der Laienpresse wird es ja oft sehr diffus behandelt. Haben Sie denn trotz der Komplexität, und das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, die Hoffnung, dass wir vielleicht, wenn Sie sich dann dieses Jahr nochmal zusammengesetzt haben oder in Richtung S2K gehen, da Emotionen rausnehmen können und mehr fachlich und Sachlichkeit reinkriegen können?
Natürlich ist das immer der Wunsch und letztendlich auch die Grundlage, um Sachen voranzubringen. Das muss unaufgeregt und nach Möglichkeit auf faktenbasierenden Argumenten vorangebracht werden. Klar, die Hoffnung besteht immer, dass das besser wird und dass tatsächlich auch überhaupt was zustande kommt. Die Bereitwilligkeit, an einem solchen Papier zu arbeiten, die ist sicherlich sehr breit gefächert in den einzelnen Fachdisziplinen nach wie vor vorhanden. Das ist gut so. Aber wir haben hier natürlich, und Sie haben es schon angedeutet, und es ist an vielen Stellen natürlich sogar auch eskaliert, glücklicherweise dann eben vor den Computern oder hinter geschlossenen Türen, sodass wir letztendlich schon immer auch zu einer Abstimmung gekommen sind. Aber es ist nicht immer leicht gewesen und es gab durchaus Zeiten, wo ich die Leitlinie mit D geschrieben habe, weil sie eben für viele der Beteiligten einen gewissen leidenden Aspekt mitgebracht hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich A, froh, dass wir am Anfang sehr schnell überhaupt was auf den Weg bringen konnten. Also man muss bedenken, dass die ersten 80 Seiten Leitlinie tatsächlich innerhalb von 2,5 Monaten entstanden sind. Das ist für ein solches Werk wirklich beachtlich, diese Schnelligkeit. Es sind 2 Updates erfolgt, die sicherlich an vielen Stellen auch viel Raum zur Diskussion bieten. Da bin ich ganz offen und weiß, dass man dort an einigen Stellen sicherlich auch Dinge hätte schärfen können. Ein Vorteil ist meines Erachtens nach wie vor die Breite der beteiligten Personen, sodass eben auch sicherlich das an vielen Stellen eher ein Nachschlagewerk ist. Man muss knapper werden, weil ein solches Papier ist im Gänze, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr lesbar, wenn das dann eine kritische Seitenzahl übersteigt. Und deswegen ist der Wunsch jetzt, dass die abgestimmten 10 Hauptsymptome, die wir als Grundlage für die PICO-Fragen nehmen wollen, innerhalb von 2 DIN A4 Seiten in Diagnostik und Therapie behandelt werden sollen. Und es bilden sich jetzt Arbeitsgruppen aus, so ist zumindest der Plan, die dann eben in ihrem Bereich diese Frage beantworten sollen. Beispielsweise das Symptom Dyspnoe. Was sind die Ursachen von Dyspnoe? Was brauche ich an Diagnostik und was gibt es an wirklich relevanter Therapie? Und das soll dann eben auch knapp zusammengefasst, wie gesagt, Limit, diese 2 Seiten für Diagnostik und Therapie, in diese Leitlinie eingehen. Es wird keinen großen Einleitungsbereich geben, zumindest ist das mein Wunsch, weil es gibt so viele gute Übersichtsartikel, die sich mit dort der Pathophysiologie beschäftigen, dass man dort, glaube ich, an vielen Stellen, wenn man wirklich inhaltlich was nachlesen möchte, eben auch in die Literatur gehen kann. Und das muss jetzt meines Erachtens nicht zwangsläufig Part einer Leitlinie sein. Mhm. Der zeitliche Horizont war eigentlich bis Ende des Jahres aufgesetzt. Jetzt wird das Kick-Off-Meeting, wenn es gut geht, im Oktober stattfinden, sodass dieser Zeitrahmen mit Sicherheit nicht zu halten ist.
Okay, es bleibt spannend, aber danke, dass Sie uns da auch so mitnehmen. Wir sind ja jetzt mal ganz nah dran in dem Prozess und wir merken, wie herausfordernd das ist. Für Ihre Praxis, Doktorin Lampert, wir haben ja jetzt als Atemweg-Podcast sind wir natürlich im Schwerpunkt in der pneumologischen Praxis ja auch zu Hause. Wie wichtig ist denn für Sie so eine Leitlinie? Also wir haben ja gerade gehört, der Prozess ist ongoing. Es ist natürlich auch andere Disziplinen sind dafür von betroffen. Aber wie wichtig ist es denn für Sie, für die tägliche Praxis, durch eine Leitlinie hier Inhalte, Vorgaben will ich nicht sagen, aber Orientierungspunkte zu kriegen?
Also Leitlinien sind sehr hilfreich, finde ich. Auch Therapieempfehlungen sind sehr hilfreich, weil ich einfach da eine gute objektive Zusammenfassung von Erkenntnissen bekomme, sehr schnell. Und auch aber oft benannt wird, was halt noch unklar ist und was noch nicht geklärt ist. Und gerade bei Post-Covid ist es enorm gut und hilfreich, weil ja, wie Sie schon mehrfach gesagt haben, die Diskussion sehr angeheizt oft geführt wird. Ja, und da Objektivität schon eine gute Sache eigentlich ist. Auch so Begriffsdefinitionen allein, wann spreche ich überhaupt von Post-Covid, welche Symptome sind häufig, was gehört alles dazu, was kann auch in den verschiedenen Fachdisziplinen gesehen werden. weiß jetzt nicht, was typischer, oder ich weiß es schon, weil ich die Leitlinie gelesen habe, aber per se weiß ich nicht, was an Hautveränderungen typisch für Post-Covid sind und so weiter, ja. Und dafür ist die Leitlinie echt sehr hilfreich, auch wenn sie sehr umfangreich ist und man irgendwann schon ein bisschen Zeit braucht, um sie zu lesen. Deswegen ist diese Kurzfassung, die jetzt da angedacht und geplant ist, sicherlich super.
Ah, sehr gut. Da ist schon wieder ein bisschen Motivation in Richtung Berchtesgaden gegangen. Lassen Sie uns noch kurz in Erlangen in der Praxis bleiben. Sie haben es gesagt und aufgeheizt, ein emotionales Thema. Atemweg ist überall quasi hörbar. Damit hören uns auch interessierte Laien, respektive NichtmedizinerInnen. Gibt es sowas, wo Sie sagen würden, wenn uns jetzt jemand hört, der vielleicht über die Inhaltsangabe darüber gestolpert ist, sich damit auseinandersetzt, was wäre Ihnen denn wichtig als so Take-Home-Message jetzt für vielleicht Betroffene, Angehörige von Betroffenen oder interessierte Laien in diesem ganzen Themenkomplex Post-Long-Covid?
Also was mir so aus dem pneumologischen Kontext wirklich enorm wichtig ist, ist, dass Post-Covid nicht als Stempel verwendet wird und wir viele andere Erkrankungen dadurch überdecken. Das hat am Anfang von unserem Gespräch ist schon ein bisschen angeklungen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir haben viele Patienten, die durch eine Covid-Infektion ein Asthma bekommen haben. Entweder ist es angetriggert worden, weil es schon vorbestehend war, oder es ist neu entstanden, was aber nichts Ungewöhnliches ist, gerade für das erwachsene Asthma häufig durch irgendein Virusinfekt ausgelöst wird. Und per Definition ist es natürlich auch ein Post-Covid-Syndrom, aber es ist halt einfach auch ein Asthma. Und ein Asthma können wir sehr gut behandeln. Also solche Patienten müssen jetzt aus meiner Sicht nicht dringend in eine Post-Covid-Ambulanz, sondern wir müssen halt das Asthma behandeln. Das ist das eine. Oder ein Beispiel aus der Praxis. Ich hatte einen Patienten, 40 Jahre alt, mit einer sehr schweren, schon vorbestehenden COPD-Erkrankung, der durch die Covid-Erkrankung eine Exazerbation hatte. Und letzten Endes habe ich ihn dann auf Reha geschickt, nicht nach Berchtesgaden, sondern er ist woanders hingegangen, um die Krankheit wieder zu stabilisieren. Und er kam zurück, war total frustriert und hat gesagt, ja, die haben halt gesagt, ich habe Post-Covid, da kann man eh nichts machen. Jetzt weiß ich nicht, wie das kommuniziert worden ist und so weiter. Aber was das irgendwie nochmal für mich so deutlich macht, ist, man muss schon genau hingucken. Und seine COPD-Erkrankung können wir gut behandeln, ja. Und das müssen wir auch behandeln. Also kurzum ist mir wichtig, dass man sehr genau hinschaut hinter die Beschwerden, die Patienten zu führen, die Covid hatten, dass das eben nicht andere Erkrankungen verdeckt werden durch diese Diagnose Post-Covid, andere Erkrankungen, die wir jetzt schon sehr gut behandeln können. Trotzdem ist wichtig, dass wir weiter forschen und gucken, was einfach hinter diesen Post-Covid ganzen Symptomen verschiedenen Arten natürlich steckt und die Ursachen sind. Also das möchte ich gar nicht kleinreden, ja, aber wir müssen die anderen Erkrankungen dürfen wir nicht übersehen. Das ist mir wichtig.
Und das ist angekommen und Sie reden das andere, glaube ich, nicht klein, sondern machen ganz deutlich, dass Betroffenen ja auch gut geholfen werden kann, wenn ich nämlich richtig hingucke. Und das haben Sie ja skizziert, dann kann man ja auch was tun. Herr Professor Kutschulla, ich gebe diese Frage direkt weiter und öffne sie einfach für unsere Zuhörenden. Was ist Ihnen wichtig, zusammengefasst aus diesem ganzen Komplex? Wir könnten, glaube ich, noch 4 Stunden darüber sprechen. Sie haben es ja angedeutet, weil es so vielfältig ist. Aber was wären für Sie zentrale Aspekte, die unsere Zuhörenden mitnehmen sollen?
Ah, ich glaube, den Punkt, den Sabine gerade noch mal aufgegriffen hat, der ist immens wichtig, weil wir sollten als Mediziner so präzise wie möglich sein. Und da bietet die Begrifflichkeit Long Post-Covid natürlich die Gefahr, als Sammelbecken missbraucht zu werden. Ich glaube, dass die Erkrankung, die akute Erkrankung und das, was dann eben auch daraus erwachsen kann im Sinne von Post-Long-Covid, ein Stück weit natürlich getriggert werden kann durch diesen Virusinfekt. Das ist aber nichts Neues. Das wissen wir, dass das eben eine Vielzahl von Virusinfekten machen kann, ob das nun Epstein-Barr-Virus ist oder andere respiratorische Viren, dass da beispielsweise eben diese respiratorischen Probleme im Sinne Asthma-Reaktivierung, Triggerung neu auftreten, eben von uns auch diagnostiziert werden. Also das ist wirklich nichts Neues und das gilt für viele der anderen Long-Post-Covid-Symptome genauso. Das heißt, wir haben hier natürlich in der Summe der Patienten, wir sprechen hier von 400 Millionen insgesamt, die davon betroffen sind, haben wir einfach eine Vielzahl von Patienten und damit wird es wahrscheinlich einfach auch sichtbarer und wird von den Selbsthilfegruppen, den Medien, wem auch immer aufgegriffen. Es ist ein wichtiges Thema, weil immerhin ist es so, dass es 1% unserer Ökonomie auch verbraucht, was dort eben an Kosten und Problemen entsteht. Also insofern ist es ein Thema, über das man sprechen muss. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass der Podcast dort hier gemacht wird, weil es sinnhaft ist, über Fakten zu diskutieren und die Polemik dort rauszunehmen, wie wir es eben auch schon gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, sich darauf zu besinnen, dass man solche Thematiken weiterentwickelt. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann ist es für mich wichtig, die Pathophysiologie besser zu verstehen, damit Diagnostik und Therapie daraus abgeleitet werden. Dass wir anfangen, wirklich möglichst präzise von diesen Patienten zu sprechen, die möglicherweise, so gut es geht, eben schon clustern. Und wenn es erstmal nur ist, ist es ein Pneumocluster, ist es ein Cardiocluster, ist es ein Neurocluster und dann eben in die Tiefe gehen. Die Depression ist schlechter geworden, das Asthma ist neu aufgetreten. Also das heißt, dass wir eben auch Dinge, die wir ja schon kennen, dann eben auch als solche benennen und dann entsprechend behandeln. Ich glaube, das wäre mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das eben nochmal deutlich zu machen. Und wie gesagt, Long-Post-Covid ist für mich ein Dach eines Hauses, was viele, viele Zimmer hat. Und wir müssen diese Zimmer jetzt eben sehr, sehr genau definieren und beschreiben, um dann eben auch besser und präziser zu werden im Sinne von individualisierter, personalisierter Therapie.
Und ich darf Danke sagen an Sie beide, weil Sie das so leidenschaftlich vorgetragen haben, diesen Einblick und uns mal so eine Wasserstandsmeldung gegeben haben. Es bleibt total spannend, wenn ich bei dem Bild des Hauses mit den Zimmern bleiben darf. Irgendwann werden wir eine Hausordnung haben, die vielleicht S2K-Niveau hat, vielleicht sogar ein S3 irgendwann. Bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir werden bestimmt noch mal drüber sprechen müssen, aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick in die Praxis, für den Einblick in den Stand der Forschung und ja auch den Einblick hinter die Kulissen beim Entstehen von Leitlinien. Doktorin Sabine Lampert, Professor Rembert Kutschulla, Dankeschön.
Sehr gerne. Danke. Vielen Dank Ihnen.
Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Atemweg. Schön, dass Sie reingehört haben. Spannende Folge, komplexes Thema, wie ich finde. Ich möchte Ihnen Lust machen, schon auf die nächste Folge. Die wird auch spannend und komplex. Wir werden nämlich Bericht erstatten, und zwar vom Kongress der ERS, der European Respiratory Society. Kongress findet in Wien statt und wir werden eine Zusammenfassung akustisch hier bei Atemweg für Sie aufbereiten. Können Sie sich jetzt schon mal drauf freuen. Wir möchten hier in Atemweg Themen behandeln, die für Sie relevant sind und deshalb freue ich mich über elektronische Post von Ihnen. Schicken Sie uns Ihre Themenvorschläge einfach an podcast.de@kesi.com. Und dann freuen wir uns, Ihre Ideen, Ihre Vorschläge hier zu Podcast-Folgen verarbeiten zu können. Also hoffentlich auf ein Wiederhören. Bis dahin.